Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Dem Weg zu Feierlichkeiten für das hinduistische Fest Durga Puja in einem Tempel. Es kenterte aus noch unbekannter Ursache. Laut den Angaben der Polizei war das Schiff erheblich überladen. Das Wetter. In der Nacht stark bewölkt und schauerartiger Regen. Tiefstemperaturen 10 bis 5 Grad. Morgen viele Wolken und nur selten Sonne. Häufig Schauer oder kurze Gewitter, in den Alpen teils auch Schnee. 10 bis 14 Grad. Und die weiteren Aussichten? Am Mittwoch stark bewölkt, später Auflockerungen. Im Norden und in der Mitte Schauer und Gewitter, im Süden Regen. 8 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten.
Mit Maximilian Brose. Schönen guten Tag. Bei uns geht es heute um ein Syndrom, das in dieser Phase der Pandemie immer wichtiger wird. Post-Covid, also wenn Menschen auch Monate nach der Infektion noch massiv im Alltag eingeschränkt sind. Außerdem schauen wir auf eine Verwandte der Syphilis-Krankheit, die Framboesie, und wie sie nach Europa kam. Jetzt fliegen wir aber erstmal in den Himmel. Genauer gesagt 11 Kilometer weit in den Weltraum. Dort will die NASA herausfinden, ob sie einen Asteroiden abwehren könnte, der auf die Erde zurast. Keine Angst, die beiden Asteroiden, um die es in der Mission geht, die sind nicht wirklich auf Kollisionskurs mit unserem Planeten. Aber wenn die Raumsonde DART heute auf einem der Asteroiden einschlägt, heute Nacht, will die NASA wichtige Erkenntnisse dazu sammeln, was zu tun wäre, wenn unser Planet tatsächlich bedroht wird. Karl Urban über den Abwehrtest, über den NASA-WissenschaftlerInnen Sätze sagen, die auch aus einem Hollywood-Blockbuster stammen könnten.
Asteroideneinschläge hatten schon häufiger tiefgehende Folgen für die Erde. Sie haben Ökosysteme verändert und zum Aussterben von Arten geführt. Die Dinosaurier hatten kein Weltraumprogramm, um zu wissen, was auf sie zukommt. Aber wir haben eines.
Es sind markige Worte der Chefwissenschaftlerin der NASA, Catherine Calvin, und sie sind gerechtfertigt. Denn die US-Raumfahrtbehörde erprobt den Ernstfall. In der Nacht auf Dienstag um 1.47 Uhr deutscher Zeit soll die Raumsonde DART auf dem Asteroiden Dimorphos einschlagen. Eigentlich ein 160 Meter großer Asteroidenmond, der um den deutlich größeren Asteroiden Didymos kreist. Keiner der beiden läuft Gefahr, auf die Erde zu stürzen, weder vor noch nach dem anvisierten Zusammenstoß mit der Raumsonde. Doch gerade das macht sie zu einem idealen Ziel für den sogenannten Doppel-Asteroiden-Ablenktest. Denn es ist nicht sicher, was bei dem Aufprall der 570 Kilogramm schweren Sonde auf dem 2 Millionen mal schwereren Asteroiden passieren wird, sagt Adriano Campo Bagatin von der Universität Alicante.
Wir kennen nicht den Aufprallwinkel. Wir wissen nicht, wie steil die Region ist, in der der Aufprall stattfinden wird. Dies kann Auswirkungen auf das Ergebnis des Einschlags haben. Wir wissen nicht, wie der Boden des Asteroiden beschaffen ist. Wir wissen nicht, ob wir auf einen Felsbrocken treffen oder nicht. Das kann das Ergebnis wieder verändern. Wir wissen nicht, was sich unter der Oberfläche befindet. We don't know what is
beneath the surface. Ziel der Mission? Die Umlaufzeit des kleineren Dimorphos, um den größeren Didymos zu verändern, weil sich das mit Teleskopen von der Erde aus gut nachprüfen lässt. Allerdings wird es nicht einfach, den Asteroidenmond zu treffen, denn er ist extrem klein, sagt die Chefingenieurin der Mission Elina Adams von der Johns Hopkins University.
Momentan sieht die Kamera an Bord nur Didymos, den größeren Asteroiden. Unser Ziel Dimorphos werden wir wirklich erst eine Stunde vor dem Einschlag sehen.
Keine guten Voraussetzungen, um eine Sonde zu kontrollieren, von der jedes Signal über eine halbe Minute zur Erde braucht. Deshalb übernimmt schon 4 Stunden vor dem Einschlag das sogenannte SmartNav-System an Bord. Die Sonde macht in kurzer Folge Fotos ihres Zieles und passt auf Basis der Messungen selbstständig ihren Kurs an. Für die Ingenieure ist diese autonome Steuerung allerdings so riskant, dass sie kürzlich am fernen Jupiter und einem seiner Monde ausprobiert haben.
Wir auf der Erde werden in diesem Moment nur dabei zuschauen, wie DART plötzlich nicht mehr auf Didymos zufliegt, sondern den kleineren Asteroiden anvisiert, das eigentliche Ziel.
Vor dem Einschlag wird DART in rascher Folge Bilder des immer näher kommenden Asteroiden übertragen. Jubel wird es im Kontrollraum wohl erst um 1.47 Uhr deutscher Zeit geben, wenn das Signal hoffentlich abrupt abbricht, weil die Sonde zerschellt ist.
Unser letztes Bild dürfte 2 bis 2,5 Sekunden vor dem Einschlag übertragen werden. Dann wird das gesamte Sichtfeld der Draco-Kamera komplett vom wunderschönen Dimorphos gefüllt sein.
Das Ende der Raumsonde DART markiert den Anfang der Forschung. Den Lichtblitz und die Staubwolke des Einschlags werden Teleskope auf allen Kontinenten, aber auch das Hubble und das James-Webb-Teleskop im Orbit sowie ein italienischer Kleinsatellit beobachten, den DART schon vor 2 Wochen ausgesetzt hat. Herauszufinden, wie stark die Bahn von Dimorphos um Didymos sich wirklich verändert haben wird, ist dann die Arbeit der Astronomen für die kommenden Monate. Zuletzt wird sogar eine weitere Raumsonde, die ESA-Mission Hera, ab Ende 2026 bei Dimorphos eintreffen und den entstandenen Krater genau in Augenschein nehmen.
Karl Urban über den Asteroidenabwehrtest DART. Und wenn Sie darüber noch mehr Hintergründe hören wollen, können Sie das und zwar in unserem Podcast Wissenschaft im Brennpunkt. Den finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ich habe jeden Tag verschiedene Symptome, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme, keinerlei Belastbarkeit, Schwindel, Appetitlosigkeit, Kribbeln an verschiedenen Körperstellen, diesen sogenannten Brain Fog, also Konzentrationsprobleme, Wortstörungen. Und damit kann man natürlich sehr viele Dinge des normalen Lebens nicht machen.
Das sagte die Publizistin Margarete Stokowski im August hier im Deutschlandfunk über ihre Symptome mehrere Monate nach ihrer Covid-Infektion. Viele Menschen in Deutschland und weltweit haben derzeit mit Post- oder Long-Covid zu kämpfen. Und sowohl ihre Symptomatik als auch die Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken, die weisen bis heute immer noch Rätsel auf. Wir wollen ein wenig Licht da ins Dunkel bringen und dafür habe ich vor der Sendung mit einer der führenden Forschenden in Deutschland zu diesem Thema gesprochen, und zwar mit Carmen Scheibenbogen. Sie leitet die Immundefektambulanz an der Berliner Charité und betreut Betroffene auch bei sich in der Sprechstunde. Als erstes habe ich sie gefragt, was sie glaubt, wie wahrscheinlich es ist, nach einer Corona-Infektion an Post- oder Long-Covid zu erkranken, gerade da hier verschiedene Studien verschiedene Werte zeigen.
Ja, erstmal hallo. Und wenn man sich jetzt Studien anschaut, wie häufig Long-Covid ist, dann muss man immer schauen, auf welcher Grundlage diese Daten erhoben sind. Und wenn man nicht alle Patienten erfasst, die in dem entsprechenden Zeitraum eben Covid hatten und eine Kontrollgruppe auch hat, die keinen Covid hat, dann gibt es natürlich immer Verzerrungen. Deswegen sind die klarsten Ergebnisse, die aus den großen bevölkerungsbasierten Studien. Und da kann man zum Beispiel nach England schauen, die erheben also Daten über ein statistisches Art Bundesamt. Und wir haben auch ganz aktuell eine schöne Studie aus den Niederlanden, die vor kurzem in Lancet veröffentlicht wurden. Die hatten schon vor der Pandemie eine große Kohortenstudie, die sie einfach verfolgt haben, von Zeit zu Zeit eine Vielzahl von Symptomen abgefragt haben. Und das haben sie dann auch in der Pandemie fortgesetzt und haben auch von diesen Menschen die Information, wer Covid hatte. Und aus dieser Studie kann man dann relativ gut ableiten, dass insgesamt 12% der Patienten nach Covid eine Zunahme oder Auftreten von neuen Beschwerden hatten. Ich denke, das ist auch eine relativ verlässliche Zahl. Und das waren jetzt allerdings Menschen, die überwiegend noch nicht geimpft waren. Diese Zahlen sind bei Geimpften dann natürlich ein ganzes Stück niedriger.
Sie hatten gerade 12% an Long- bzw. Post-Covid-Fällen angesprochen. Eine Studie der AOK, die kommt aber nur zu 3,8% an Personen, die nach einer Covid-Infektion ja Wochen oder auch Monate danach nochmal krankgeschrieben wurden. Wie kommen diese Unterschiede zustande?
Ja gut, also das ist vielleicht auch gar kein Unterschied. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle, die am Post-Covid-Syndrom leiden, nicht mehr berufstätig sind. Es gibt da allerdings einen Teil, der ist schwer krank. Und ich meine, 4%, die krankgeschrieben sind, das ist ja eine riesige Zahl auch. Also das ist sicher so, dass das die kränksten sind. Und dann haben wir aber auch da noch eine ganze Reihe von Erkrankten, die irgendwie versuchen, noch in ihrem Beruf zu bleiben und teilweise ja auch über Homeoffice von zu Hause das noch schaffen, aber von denen ich auch höre, dass das nur noch mit Mühe geht und dass auch wirklich fast nichts anderes mehr möglich ist. Also ja, ich denke, das bildet wahrscheinlich schon das Spektrum von Post-Covid ab. Und wenn wir jetzt von diesen 3,8% sehen, dass ein Teil auch nach 2 Jahren noch anhaltend krank ist, dann ist das sehr, sehr besorgniserregend.
Sie haben jetzt über Post-Covid gesprochen. Es wird ja auch häufig noch der Begriff Long-Covid verwendet, auch gerade in der öffentlichen Diskussion. Und der fasst ja auch ganz viele Sachen zusammen, von Geschmacks- und Geruchsstörungen bis hin zu schweren organischen Folgen, ja, und eben diesen langanhaltenden Erschöpfungen. Wie glücklich sind Sie denn als Medizinerin und auch als Forscherin mit diesem Begriff, der so vieles so unspezifisch zusammenfasst?
Ja, Long-Covid ist ja erstmal, heißt einfach nur, dass man nach 4 Wochen anhaltende Symptome hat. Der Begriff Post-Covid, den die WHO definiert hat, den finde ich schon besser. Der spricht von anhaltenden Symptomen 3 Monate nach der Infektion, die die Betroffenen auch relevant im Alltag einschränken. Also das sind die eigentlichen Kranken. Und da haben wir natürlich auch ein breites Spektrum unterschiedlicher Erkrankungen und unterschiedlicher Symptomkonstellationen, von denen ME/CFS eines ist, aber auch eine ganze Reihe anderer. Und da werden wir sicher noch eine ganze Weile forschen müssen und auch die Patienten versuchen, über Symptome und über Biomarker besser einzuteilen. Denn das ist ja auch ganz wichtig, um da auf dieser Grundlage Therapiestudien zu entwickeln.
Kann man denn nach aktuellem Erkenntnisstand schon sagen, welche PatientInnen häufig am Post-Covid-Syndrom leiden und welche Symptome die unterschiedlichen PatientInnen-Gruppen hier zeigen?
Also was am offensichtlichsten ist, sind, dass jetzt die Patienten, die bei uns stationär lagen, die teilweise auf Intensivstationen waren, beatmet werden mussten, dass von denen natürlich die allermeisten Langzeitsymptome haben. Auch das wird momentan unter diesem Begriff Post-Covid-Syndrom geführt. Aber da haben wir wahrscheinlich auch viele Folgen einfach durch die Schädigung der Lunge, durch die intensive Behandlung, die also mit dem Virus gar nichts zu tun haben. Und wenn wir uns jetzt die Jüngeren anschauen, dann gibt es auch, sagen wir mal, Gruppen, die wir relativ gut schon abgrenzen können, die wir auch schon lange kennen, wie zum Beispiel ME/CFS. Das ist ja eine Erkrankung, die wir nach vielen anderen Infektionen auch sehen.
Und das betrifft Fatigue-Syndrom.
Und das betrifft zum Beispiel typischerweise jüngere Menschen und Frauen sehr viel häufiger.
Wenn wir jetzt auf den Herbst und den Winter blicken, haben wir zum einen die Impfungen, die das Risiko für Post-Covid ja reduzieren. Gleichzeitig sind die Schutzmaßnahmen im Vergleich zum vergangenen Winter aber heruntergefahren. Großveranstaltungen wie das Oktoberfest, die dürfen gerade auch ohne Maske stattfinden. Und das bedeutet natürlich auch viele neue Corona-Infektionen. Wie sehr besorgt Sie das denn, wenn wir auf den Herbst und Winter schauen, auf die möglichen Long- und Post-Covid-Fälle, die da auftreten können?
Nun ja, es ist schon so, dass die Impfung uns zwar vor Long-Covid teilweise schützt, aber eben nicht ganz. Das heißt, wir werden weiterhin Patienten haben, die an Long-Covid und auch an der schweren Form an Post-Covid erkranken. Und da ist es auch nicht so, dass man, wenn man schon mal eine Infektion hatte und da wieder gut rausgekommen ist, dass man das nicht auch bei der zweiten Infektion dann doch entwickeln kann. Insofern ist das fast unser größtes Problem jetzt, mit dem wir in den Winter gehen. Denn wir können Akut-Covid ja inzwischen relativ gut behandeln. Also die Impfung schützt natürlich auch vor schwereren Verläufen. Und wenn man dann erkrankt, dann haben wir inzwischen auch Medikamente, die gut wirksam sind, sodass der Schrecken, dass man an Covid stirbt, bei weitem geringer heute ist, weil das viel, viel weniger Menschen noch sind, die wirklich von der akuten Infektion auch stark bedroht sind. Aber die Long-Covid-Fälle, die werden wir sicher weiterhin sehen. Und deswegen ist es gerade so, dass jüngere Menschen, und da sind Frauen auch häufiger betroffen, dass denen klar sein muss, dass das Risiko besteht und dass sie sich auch über die Impfung hinaus schützen müssen.
Das chronische Fatigue-Syndrom, was Sie gerade schon angesprochen haben, was ist das denn genau? Welches Krankheitsbild steckt da dahinter?
Ja, es ist ein relativ komplexes Krankheitsbild, das meistens nach einer Infektion auftritt. Der Name chronisches Fatigue-Syndrom ist so ein bisschen unglücklich, weil Fatigue wird mit Erschöpfung übersetzt und damit wird das Krankheitsbild oft auf Erschöpfung reduziert. Aber das ist ein Krankheitsbild, das hat eine Vielzahl von schweren Symptomen. Daher wird international jetzt auch die Abkürzung ME/CFS verwendet. ME steht für myalgische Enzephalomyelitis. Das ist ein anderer Name für die Erkrankung. Und Hauptsymptom ist die Belastungsintoleranz. Das heißt, nach leichtesten Aktivitäten kommt es zu einer Verschlimmerung der Symptome, die für Tage und Wochen anhalten kann. Das heißt, ausgeprägte Schmerzen, ausgeprägte kognitive Störungen, Kreislaufprobleme und viele weitere Symptome sind ganz typisch für die Erkrankung.
Das haben Sie ja auch schon vor der Pandemie untersucht und sind so auch darauf gekommen, sich die Long- und oder Post-Covid-Fälle in Ihrer Forschung genauer anzuschauen. Sie führen dazu eine Studie an der Charité durch, um halt genau zu untersuchen, ob SARS-CoV-2 auch das chronische Fatigue-Syndrom auslösen kann. Sie haben da auch kürzlich erste Ergebnisse veröffentlicht, die zeigen, dass knapp die Hälfte der 42 Patienten und Patientinnen, die langanhaltende Erschöpfungssymptome nach Covid hatten, auch die Diagnosekriterien des chronischen Fatigue-Syndroms erfüllt haben. Wie sicher kann man sich denn sein, dass SARS-CoV-2 auch das chronische Fatigue-Syndrom auslösen kann?
Na, in dieser Studie haben wir uns das ja sehr, sehr genau angeschaut. Wir haben die Patienten untersucht mit einem Team von Ärzten aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Also Neurologen waren dabei, es waren Spezialisten dabei für Herzerkrankungen, für Hormonerkrankungen. Und wir haben die Patienten einerseits mithilfe von klinischen Kriterien diagnostiziert. Die strengsten sind diese kanadischen Konsensuskriterien, die wir verwendet haben. Wir haben bei den Patienten auch mögliche Begleiterkrankungen ausgeschlossen und wir haben die Patienten auch auf, sagen wir mal, typische Symptome und Folgen der Erkrankung untersucht. Also was wir ja oft sehen, ist eine deutlich verminderte Handkraft oder Kreislaufprobleme. Und dann haben wir diese Menschen auch noch verglichen mit solchen, die in derselben Zeit zu uns kamen und die ME/CFS nach anderen Infektionen entwickelt. Und was wir gesehen haben, ist, dass das Krankheitsbild genauso aussieht, wie das wir schon lange kennen, was zum Beispiel auch nach dem Epstein-Barr-Virus auftritt oder nach der Grippe auch genauso schwer ausgeprägt ist. Und wir verfolgen die Erkrankten jetzt teilweise über 2 Jahre und wir sehen, dass das Krankheitsbild leider auch anhaltend besteht, also dass die Menschen auch chronisch krank sind und mit den Behandlungsmöglichkeiten, die wir momentan haben, wir nur wenig erreichen können. Wir können zwar die Symptome bessern, aber wir können nichts grundsätzlich am Verlauf der Erkrankung ändern.
Bei den Behandlungsmöglichkeiten, wo stehen wir denn da gerade? Sie haben ja gesagt, man kann Symptome verbessern, aber gibt es auch Hoffnungskandidaten für Post-Covid oder stehen wir da noch am Anfang der Forschung?
Ja, wir haben ja das große Problem, dass ME/CFS letztendlich nie besonders intensiv beforscht wurde und es auch bis heute keine Medikamentenstudien gibt, die es geschafft haben, Medikamente wirklich zur Zulassung zu bringen, sodass wir jetzt auch für Post-Covid-ME/CFS und auch für verschiedene andere Formen von Post-Covid, ME/CFS ist ja nur ein Teil des Spektrums, wir haben auch junge Menschen mit anderen Symptomkonstellationen, die auch schwer krank sind, die nicht ME/CFS haben, sodass wir also für diese ganzen teilweise schwerkranken Patienten momentan keine gezielte Behandlung haben, wo ich also wirklich sagen kann, ich habe hier ein Medikament, das setzt an den Ursachen an und damit kann ich die Erkrankung heilen. Wir können Symptome natürlich behandeln. Ganz wichtig ist zum Beispiel, dass man diese Belastungsintoleranz versteht. Also viele sagen ja, ich kann nur noch ganz wenig machen. Ich kann zum Beispiel kaum noch einkaufen gehen und dann geht es mir danach ganz schlecht und dann muss ich tagelang liegen und alles tut mir weh. Und wir können also Patienten quasi an die Hand geben, dass sie Techniken einsetzen, mit dieser verminderten Belastbarkeit besser umzugehen. Das nennt sich Pacing. Patienten haben oft schwerste Schlafstörungen, die kann man gut behandeln. Die Patienten haben oft auch Kreislaufprobleme, haben Atemstörungen, haben Schmerzen. Das alles kann man behandeln. Aber wo es eigentlich hingehen müsste, ist, dass wir die Erkrankung so ursächlich behandeln, dass wir sie auch heilen können. Und dazu brauchen wir Medikamente, die am Krankheitsmechanismus selbst ansetzen. Und da haben wir, sagen wir mal, für ME/CFS zumindest schon so ein gutes Verständnis der Erkrankung, dass wir auch schon kleine Therapiestudien gemacht haben in der Vergangenheit und dass wir auch Medikamente benennen können, von denen wir denken, dass sie eine gute Chance auf Wirksamkeit haben.
Was wäre das zum Beispiel?
Also das wären einerseits Medikamente, die sich gegen Autoantikörper richten, weil vieles spricht dafür, dass einer Infektion zumindest ein Teil von Post-Covid und eben auch ME/CFS eine Autoimmunerkrankung ist. Und das wären zum anderen auch Medikamente, die Durchblutung verbessern. Auch das ist ein Problem, was ganz ausgeprägt ist bei ME/CFS-Erkrankten, dass also gerade auch die Durchblutversorgung bei Belastung nicht angepasst wird. Wenn wir also laufen, dann brauchen wir mehr Blut im Muskel. Wenn wir denken, brauchen wir mehr Blut im Kopf. Dann haben wir eine weitere Gruppe von Post-Covid-Patienten, bei denen eine ausgeprägte Entzündung auch da ist. Da haben wir natürlich viele Medikamente schon, die bei anderen Erkrankungen zugelassen sind, mit denen man Entzündung behandeln kann. Und das, was in den letzten Monaten auch in vielen Studien gezeigt wurde, ist, dass wir teilweise noch Virusreste im Körper haben bei Post-Covid-Patienten. Das sind oftmals nur noch wirklich kleine Virusstücke, die nicht mehr ansteckend sind. Auch das wäre ein Behandlungsansatz. Man weiß auch zum Beispiel auch, dass wenn man bei Ungeimpften früh in der Erkrankung Post-Covid impft, dass es dabei einem Teil auch noch etwas besser wird. Also das sind so die verschiedenen Ansätze, die man hat. Und wir können die aber Stand heute nicht verschreiben. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was wirkt und bei wem das wirkt. Und dazu müssen wir ganz dringend klinische Studien machen. Und klinische Studien sind extrem aufwendig, sind extrem teuer. Und die pharmazeutische Industrie ist auch relativ zurückhaltend, weil vieles eben noch sehr vage ist. Und weil das so teuer ist, wollen die da auch noch nicht wirklich sich engagieren. Und daher brauchen wir öffentliche Gelder, um klinische Studien zu machen. Da ist es jetzt so, dass wir vom Bundestag in Aussicht gestellt bekommen haben, dass wir hier an der Charité für eine Studienplattform auch eine Förderung bekommen werden. Das Geld haben wir auch beantragt. Wir sind noch in der Antragsbegutachtungsphase. Da gibt es auch noch einige Hürden zu nehmen. Aber wir hoffen, dass wir zumindest mit 3 bis 4 Therapiestudien vielleicht noch in diesem Jahr oder Anfang des nächsten Jahres dann beginnen können.
Sagt Carmen Scheibenbogen über die Behandlungsansätze für Post-Covid und beim chronischen Fatigue-Syndrom. Und für die Forschung an diesen beiden Erkrankungen erhält sie am Freitag das Bundesverdienstkreuz. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke.
Und ich bedanke mich für das Interview.
Gerne.
Jetzt zu einer Infektionskrankheit, die laut der Weltgesundheitsorganisation aktuell in 15 Ländern endemisch ist. Es geht um die Tropenkrankheit Frambösie, auch Himbeerpocken genannt, weil sie mit spezifischen Hautveränderungen eingeht, aber in einem späteren Stadion auch Knochen zerstören kann. Auslöser ist eine Bakteriengattung, die auch für die Syphilis verantwortlich ist. Und neue Einzelheiten, wie es diese beiden Krankheiten nach Europa geschafft haben, die wurden kürzlich auf einer Konferenz in Vilnius vorgestellt. Michael Stang war dort für uns vor Ort.
Bei Fragen zum Ursprung von Infektionskrankheiten können manchmal alte Skelette helfen, sofern sich in ihnen noch Erreger nachweisen lassen. Das betrifft auch die Syphilis und die Frambösie. Beide werden durch Bakterien der Gattung Treponema verursacht. Der Name Frambösie ist abgeleitet vom französischen Wort für Himbeere, was auf die charakteristischen Hautveränderungen hindeutet, die im Verlauf der Erkrankung auftreten. Doch was kam zuerst nach Europa? Syphilis oder Frambösie? Und wurden diese Krankheiten tatsächlich von Christoph Kolumbus nach Europa gebracht, wie eine gängige Hypothese besagt? Kirsten Boos vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig ist den Antworten auf diese Fragen jetzt einen Schritt näher gekommen, mit Hilfe eines Skeletts aus Litauen.
Wir haben an archäologischen menschlichen Überresten aus einer mutmaßlichen Pestbestattung in Vilnius gearbeitet. Und als wir unser molekulares Screening durchführten, fanden wir neben dem Bakterium Yersinia pestis, das die Pest verursacht, einen weiteren Erreger im Zahn einer Frau. Und als wir das Genom dann rekonstruierten, war es tatsächlich ein Bakterium, das Frambösie auslöst. Eine Krankheit, die typischerweise in den Tropen auftritt. Aber das hier war Litauen im 15. Jahrhundert.
Der Fund verblüffte Kirsten Boos und ihr Team. Wie war die Tropenkrankheit zu dieser Zeit ins Baltikum gelangt? Weitere Analysen gaben Hinweise auf den Ursprung und die Ausbreitung der Frambösie-Erreger.
Frambösie wurde früher als eine sehr alte Krankheit angesehen, vielleicht sogar als Vorfahr der modernen Syphilis. Unsere Genomanalysen zeigen jetzt aber, dass die Frambösie eine recht junge Krankheit ist. Und wir vermuten, ihre Ausbreitung hat viel mit den Verbindungen zu Afrika und der Intensivierung des transatlantischen Sklavenhandels im späten 15. Jahrhundert zu tun.
Kirsten Boos Analysen zufolge ist Frambösie vermutlich erst vor 1000 Jahren entstanden und nicht, wie ursprünglich vermutet, schon viele hundert Jahre vorher. Ob die Syphilis damit die ältere Infektionskrankheit ist, ist aber weiter unklar. Im Laufe der Zeit muss es in Europa dann rasch zu einer großen Vielfalt von Frambösie- und Syphiliserregern gekommen sein. An dieser Frage forscht auch Kertu Mayander. Die Genetikerin von der Universität Wien hatte alte Treponema-Bakterienstämme von verschiedenen mittelalterlichen Fundorten in Nordeuropa untersucht und mehrere gleichzeitig auftretende Stämme von Frambösie und Syphilis entdeckt.
Ein weiteres Highlight war, dass wir noch einen anderen Stamm gefunden haben, der inzwischen ausgestorben ist und keiner der heutigen Frambösie- oder Syphilis-Linien entspricht. Es scheint etwas Älteres zu sein. Und das deutet darauf hin, dass es möglicherweise noch andere dieser durch Treponema-Bakterien ausgelösten Erkrankungen in Europa gab, über die wir noch nichts wissen. Und das verändert natürlich stark unser Bild aus der damaligen Zeit. Was kursierte da vielleicht in der Frühzeit in Europa noch alles? Und woher stammten diese Krankheiten eigentlich?
Je mehr die finnische Wissenschaftlerin suchte, desto unübersichtlicher wurden die Anfänge von Frambösie und Syphilis. Mehr Hinweise könnten in Zukunft weitere alte Skelettfunde geben, etwa aus Polen, so Kertu Majanda.
Ein polnisches Individuum aus dem 17. Jahrhundert vergleichen wir derzeit mit Bakterienlinien aus Finnland aus dem 15. oder 16. Jahrhundert. Interessant ist, dass wir diesmal ein fast vollständiges Genom vorliegen haben. Das ermöglicht es uns, die genetischen Besonderheiten der einzelnen Stämme in nie dagewesener Tiefe zu analysieren.
Der Ursprung von Frambösie und Syphilis wirft trotz der Fortschritte weiter Fragen auf. Da sind sich Kirsten Boos und Kertu Majanda einig. Klar ist, die Vielfalt und Verbreitung dieser Art bakterieller Infektionskrankheiten im mittelalterlichen Europa waren deutlich komplexer als bislang angenommen.
Ein Beitrag von Michael Stang dazu, wie Frambösie und auch Syphilis vielleicht nach Europa gekommen sein könnten. Eine schallbetriebene Unterwasserkamera erlaubt neue Einblicke in die Tiefen der Meere. Das ist unsere erste Meldung aus der Wissenschaft, heute von und mit Anneke Meyer.
Weniger als 5% der Ozeane sind erforscht. Damit haben wir mehr von der Marsoberfläche gesehen als von der Unterwasserwelt unseres Heimatplaneten. Einer der Gründe dafür ist, dass die Beobachtungszeit tief im Meer bisher immer durch Batterielaufzeiten von Unterwasserkameras begrenzt waren. Im Fachmagazin Nature Communications präsentiert ein Team vom MIT in Boston jetzt ein System, das unabhängig von Batterien und Ladekabeln funktioniert. Die Kamera speist sich mit elektrischem Strom durch die Umwandlung von mechanischer Energie aus Schallwellen. Die gewonnene Energie wird gesammelt, bis genug für ein Bild da ist. Die aufgenommenen Daten werden kodiert und dann ebenfalls per Schall an einen Empfänger geschickt, der das Foto wieder dekodiert. Das Kamerasystem ist damit etwa 100.000 Mal energieeffizienter als Unterwasserkameras bisher.
Die Zahl der Gletscher in Deutschland ist in diesem Sommer auf 4 geschrumpft.
Rausgefallen ist der südliche Schnee ferner nahe der Zugspitze. Messungen von Mitte September belegen, dass sein Eis an den meisten Stellen kaum noch 2 Meter dick ist. An der tiefsten Stelle liegt die Eisdicke bei 6 Metern. Das reicht nicht mehr aus, um die Eisbewegung zu verursachen, die ein Gletscher definiert. Der südliche Schnee ferner gilt damit also nicht länger als eigenständiger Gletscher. Das Expertenteam der Bayerischen Akademie erwartet, dass der Rest des ehemaligen Gletschereises in den kommenden 1 bis 2 Jahren auch komplett abschmilzt.
Eine Sturmwarnung hat die Startpläne der NASA-Mission Artemis durchkreuzt.
Die unbemannte Mondmission bleibt vom Pech verfolgt. Am Samstag musste die NASA den für morgen geplanten Startversuch wegen eines herannahenden Tropensturms absagen. Derzeit wird dafür alles vorbereitet, die Rakete mit der Orion-Kapsel an der Spitze zurück in den Hangar zu bringen. Die problemgeplagte Mission gerät durch den erneut verschobenen Start weiter unter Zeitdruck. Das derzeitige Startfenster schließt laut NASA kommende Woche Dienstag. Ein weiteres Planungszeitfenster sieht einen möglichen Start der Rakete zwischen dem 17. und dem 31. Oktober. Vor.
Chemische Modifikationen machen Seide super wasserabweisend.
Natürliche Seide ist alles andere als wasserabweisend. Sie kann ein Drittel des Eigengewichts an Wasser einlagern. Das liegt daran, dass die Oberfläche der Proteine, aus denen Seide besteht, Ladung trägt, die Wassermoleküle anzieht. Wird die Faser in ihre kleinsten Bestandteile aufgebrochen, lassen sich die Seidenproteine aber so verändern, dass ein stark wasserabweisendes Material entsteht. Das berichtet ein Forschungsteam im Fachmagazin Chem Biochem. Die wasserabweisenden Eigenschaften entstehen dadurch, dass die Oberfläche der Seidenproteine mit perfluoriertem Kohlenstoff bedeckt wird. Dadurch werden positive und negative Ladungen neutralisiert und die Proteine stoßen Wasser ab.
Bienen in Obstanbaugebieten fliegen auf mehrjährigen Blühstreifen.
Ohne die Bestäubung durch Bienen wächst kein Obst auf Bäumen. Gerade in Obstplantagen sind Wildbienen aber selten geworden, weil es außerhalb der Obstblütensaison für die Insekten zu wenig zu holen gibt. Hecken und Blühstreifen, die die Plantagen säumen, sollen das ändern. Ein Team der Universität Freiburg hat sich genauer angeguckt, welche Art der Bepflanzung das Vorkommen und die Vielfalt von Bienen am besten unterstützt. Das Team beobachtete in 3 aufeinanderfolgenden Jahren 18 Apfelplantagen in der Bodenseeregion. Sie kartierten, welche Kombinationen von Blumen und Hecken gepflanzt wurden und zählten, wie viele Insekten welcher Art dort zu finden waren. Wie das Team im Journal of Applied Ecology berichtet, ist eine Kombination aus verschiedenen Blühhecken und mehrjährigen Blumen für den Bienenschutz am besten.
Sternzeit, 26. September. Riesenplanet und Raumsondenschubser. Heute Abend erreicht Jupiter im Sternbild Fische seine beste Stellung des Jahres. Der Riesenplanet steht die ganze Nacht über am Firmament und ist mit seinem cremefarbenen Licht nicht zu übersehen. Nur Sonne, Mond und Venus erscheinen heller. Jupiter steht ziemlich genau im Frühlingspunkt, also an der Stelle, an der sich die Sonne zu Frühlingsanfang im März befindet. Der Planet besteht, wie die Sonne, vor allem aus Wasserstoff und Helium und hat mehr als doppelt so viel Masse wie alle anderen Planeten, Asteroiden und Kometen zusammen. Der Riese im Planetensystem hilft mit seiner Schwerkraft gelegentlich Raumsonden auf die Sprünge. Bei passender Wahl der Flugbahn wird etwas Bahnenergie des Planeten auf die Sonden übertragen. Die Voyager-Sonden und die Pluto-Sonde New Horizons hätten ohne Jupiters Hilfe ihre Ziele kaum erreicht. Vor 30 Jahren katapultierte Jupiter die Sonnensonde Ulysses aus der Ebene des Planetensystems heraus. Auf diese Weise konnte die Sonde die Pole der Sonne erforschen. So ein Manöver wäre mit eigenem Treibstoff nicht möglich gewesen. Der US-Raumfahrtingenieur Gary Flandreau erkannte einst, dass um das Jahr 1980 die äußeren Planeten so aufgereiht sein würden, dass sich eine Raumsonde mit Hilfe einiger Schwungmanöver von Jupiter zu Saturn, Uranus und schließlich bis zu Neptun würde hangeln können. Dies wurde die große Planetentour von Voyager 2. Jupiter, der größte Raumsondenschubser des Sonnensystems, strahlt jetzt in den Stunden rund um Mitternacht hoch am Südhimmel.
Die Sternzeit über den Riesenplaneten und Raumsondenschubser Jupiter. Und damit endet Forschung aktuell. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Maximilian Prose. Und hier geht es Nachrichten nach den Nachrichten weiter mit aus Wirtschaft und Gesellschaft. Da sind die Themen unter anderem die Gasumlage vor dem Aus und der Verbrauchertag im Zeichen der Inflation.